Ich habe was richtig Schräges gemacht die letzten zwei
was
Tage.
Was hast du gemacht, Jonas?
Ich habe am Wochenende gebastelt.
Ist es schon wieder soweit?
Nein, wir waren spazieren ganz viel.
Ja.
Meine Frau liebt ja den Herbst, ne?
Mhm.
Und
ist auch eine schöne Jahreszeit.
Ich habe angefangen,
Blätter
zu sammeln.
Oh, und hast du die da so in Bücher gepackt und wieder so, oh wow. Und was hast du mit den Blättern gemacht? Laterne gebastelt?
Aufgeklebt. Nee,
schon
einfach. Ich habe sie aufgeklebt und habe dann so diese Blätteradern weitergemalt mit so einem Stift. Und habe dann daraus quasi auf so einem DIN A3 Blatt. Ne?
Hm.
Ich habe ein Kunstwerk gemacht, Lou.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Neue Woche, neue Cheers-Folge mit Lou und mit Jonas.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Stelle,
genau.
Wie der Willi immer so zu pflegen sagt.
Und heute mit der Flucht aus der klassischen Winterdepression.
Ja.
Es geht heute nach España.
Nach Andalusien, also zumindest was den Wein der Woche betrifft.
Der Wein der Woche.
Wir haben einen Sherry im Glas, einen Sherry von José Miguel in Medium. Und wir haben ja schon eine sehr ausführliche Folge zum Thema Sherry gemacht.
73.
Wenn ihr euch, erinnert, es gibt 5 trockene Sherry-Stile. Und dann gibt es 2 weitere Stile, nämlich einmal die natursüßen Sherrys, also deren Süße aus natürlicher Reife entsteht, kommt, was auch immer. Und zum anderen gibt es aber auch die, ich sag jetzt mal, die normalen süßen Sherrys, die viele von euch kennen, Medium oder zum Beispiel auch Pale Cream oder Cream. Und hier werden trocken ausgebaute Sherrys einfach mit natursüßen Sherrys oder mit konzentriertem süßen Most verschnitten. Und voilà, hat man einen süßen Sherry. So, das könnt ihr aber wie gesagt nochmal in der Sherry-Folge nachhören.
Aber ihr merkt, mit was für einer Passion du daherkommst.
Sherry.
Es vergehen nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen, dann wird Lou wieder in Andalusien sein.
In Rota.
Pass auf, Nina hat über Insta geschrieben uns, sie mag unseren Reisepodcast, sagt sie, mehr oder minder. Nein, sie liebt es, mit uns zu reisen. Wenn wir über Regionen sprechen, findet sie ganz besonders toll.
Mhm.
Oder eben über bestimmte Rebsorten. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Nina Tempranillo. Wir müssen jetzt von gesprittetem Wein wieder so ein bisschen zu Stillwein kommen.
Ja, Tempranillo.
Ja.
Fertiges Überleitung.
Zu der Traube, die die ganz Spanien quasi
einnimmt,
oder? Es ist wirklich einfach.
Es ist die meist angebaute rote Rebsorte und wächst in nahezu, vollkommen richtig, was du sagst, in jeder Weinanbauregion, in jedem Weinanbaugebiet. Überall einfach.
Es ist wie Unkraut.
Ja, und es ist tatsächlich nicht nur Spaniens meist angebaute rote Rebsorte, sondern ist auch weltweit eine der meist angebauten Rebsorten, die es so gibt. Ja. Möchtest du mich sonst noch was fragen? Wo kommt der Name her? Der Name, lass uns nochmal einen Step zurückgehen auf die Ursprünge der Rebe. Also die sind nicht vollständig geklärt. Man vermutet, entweder ist die Rebe nach Spanien gekommen über den Jakobsweg oder sie war einfach schon immer heimisch in Spanien. Great Story,
war schon
oder?
Immer da.
Great Story.
Ja.
Nee, aber der Name leitet sich vom spanischen Wort temprano ab, was früh bedeutet.
Ja.
Und ein Hinweis natürlich darauf ist, dass es sich um eine frühreifende Rebsorte handelt.
Ja.
Ich war in Ribera del Duero und da haben wir Ende August, Anfang September, auch das, ja, da haben wir Ende August, Anfang September gelesen. Und es war bitterkalt in den Morgenstunden, es war wirklich bitterkalt.
Hm.
Wahnsinn.
Aber gibt es Schwerpunkte für Tempranillo in Spanien oder die bekanntesten Regionen?
Die bekanntesten Regionen für Tempranillo sind Rioja, Ribera del Duero und auf jeden Fall auch Toro. Weitere wichtige Herkünfte nicht in Spanien sind aber auch Portugal, insbesondere Portweinproduktion. Also Tempranillo ist eine der wichtigsten Rebsorten für die Portweinproduktion.
Und Overseas.
Argentinien. Große Nummer auch in Argentinien. In Australien wächst Tempranillo aber auch in Mexiko oder zum Beispiel in den USA.
Und wie heißen die da auch Tempranillo?
Es gibt, glaube ich, keine Rebsorte, die so viele Synonyme hat
wirklich?
Wie Tempranillo. Also weltweit gibt es über 80 Synonyme. Ich glaube, es sind weit über 100.
Kennst du welche?
Bekannte Synonyme sind zum Beispiel Tinta Joris oder Aragones in Portugal.
Aragones.
Tinto del Toro in Toro. Und Sensibel in La Mancha. Aber es gibt wirklich etliche Synonyme. Das sind jetzt nur so ein paar, die ich beispielhaft rausgepickt habe. ich war in Ribera del Duero und bin mit den Winzern und Winzerinnen da durch die Gegend gegurkt. Und wir haben so viele Weinberge anguckt, so viele bekannte Lagen. Und wir haben so viel über Tempranillo gesprochen. Und alle meinten, ey, Toro ist beispielsweise auch eine. Also Toro, die Herkunft steht oft auch gleichermaßen für die Rebsorte Tempranillo. Also es gibt etliche Synonyme. Ja.
Was ist denn typisch eigentlich für Tempranillo?
Charakteristisch für Tempranillo ist der volle Körper und in jedem Fall auch diese sehr präsente und unglaublich kraftvolle Tanninstruktur. Also die ist teilweise sehr ruppig, die Tanninstruktur, ungestüm. Oft wird sie auch als rau bezeichnet.
Also das heißt, wenn man Tempranillo im Glas hat, dann hat man was im Glas. Ne?
Ja. Da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitäten von bis, aber was man sich merken kann, ist in jedem Fall Tempranillo, kräftige Tanninstruktur. Und natürlich auch typisch sind Aromen von Kirsche, Brombeere, so ein bisschen dieses flaumige, zwetschgige. Mhm. Dann aber auch oft diese erdigen Töne wie Tabak, Leder und getrocknete Kräuter. Ganz, ganz charakteristisch für mich ist immer so dieser Duft nach Dill. Mhm. Das sticht für mich immer raus. Also wenn ich das im Glas habe, wenn ich Dill nur ansatzweise rieche, dann tippe ich meistens auf Tempranillo. Das ist so wie mit der schwarzen Olive wie beim Syrah. Das sind immer für mich so Aromen, die sehr charakteristisch für eine bestimmte Rebsorte stehen. Mhm. Und aufgrund dieser sehr rauen und kräftigen Tanninstruktur werden Tempranillos sehr gerne für eine schnellere Tanninreife, also zur Harmonisierung der Weininhaltsstoffe, aber auch zur Komplexitätsgewinnung bzw. Aromatisierung, Mensch, das ist ein langer Satz, in Fässern aus Holz ausgebaut. Und das habe ich so, muss ich ganz ehrlich sagen, zum ersten Mal verstanden, als ich im Weinanbaugebiet stand, also als ich in Ribera del Duero im Keller stand und ich mit einem Kellermeister sprechen durfte, der seit 30 Jahren in einer der bekanntesten Bodegas dort arbeitet und der mir das erklärt hat, dass dieses Tannin im Tempranillo wirklich so dieses Raue hat, gibt es auch einen spanischen Ausdruck für, und dieses sehr Belegende, und dass Tempranillo einfach prädestiniert ist für den Holzfassausbau oder vielmehr noch danach verlangt, weil es eine sehr buschikose Rebsorte ist. Und weil sie halt eben buschikos ist, verwendet man in den seltensten Fällen französische Eiche, sondern eher die amerikanische Eiche, die ein bisschen mehr Kraft hat. Und amerikanische Eiche, ganz charakteristisch für Weine, die in amerikanischer Eiche ausgebaut wurden, ist so dieses Kokos. Diese Kokosraspeln, oft dann auch Schokolade, Zedernholz oder Vanille. Also man hat diese Aromen, die ich vorher angesprochen habe, so Kirsche, Brombeere, Dill. Aber bedingt dadurch, dass halt eben Tempranillo oft im Holz ausgebaut wird, gesellen sich dann auch diese Aromen von Kokos
Ein Wein für diese Jahreszeit, muss man sagen.
Ja, ich trinke Tempranillo das ganze Jahr über. In Spanien ja auch, immer leicht gekühlt, gerade so die einfachen Qualitäten, Crianza und so, das macht
aber
richtig
Bock.
Aber
die haben alle Holz geküsst, auf Deutsch gesagt. Oder gibt es auch welche, wo du sagst, die sind ausgebaut im Stahltank? Oder kann man sagen, Tempranillo, das passt überhaupt nicht, wie du eben gesagt hast?
Wir haben ja beispielsweise, wenn wir jetzt im Rioja sind, haben wir, oder auch im Ribera del Duero, dann haben wir ja Crianza Reserva, Gran Reserva. Und diese Bezeichnung, die man da auf dem Etikett findet, die geben im Grunde genommen Aufschluss über die Lagerung im Holzfass, also über die Dauer der Lagerung im Holzfass, aber auch über die Dauer der Flaschenreife, also wie lange musste der Wein noch in der Flasche reifen, bevor er auf dem Markt losgelassen wurde. Alle Weine, die das auf dem Etikett tragen, Crianza Reserva, Gran Reserva, haben alle Holz geküsst. Und dann gibt es aber auch noch eine Bezeichnung, die heißt Cosecha. Und Cosecha bedeutet frei übersetzt, kann alles, muss nichts. Mhm. Weil viele Weingüter in der Region diesen traditionellen Bezeichnungen den Rücken kehren und ihre Weine nicht mehr nur über das Holzfasslager definiert haben möchten, sondern sie möchten ihre Weine definiert haben über den Boden, über die Herkunft, über die vielleicht auch die Handschrift der jeweiligen Weingüter, aber nicht mehr nur über dieses Holz. Und deswegen kannst du hinten aufs Etikett jetzt auch mittlerweile schreiben, Cosecha, machen immer mehr Weingüter, weil sie das halt eben nicht definieren möchten, sondern sie möchten auch in jedem Jahr neu entscheiden, weil Tannin entsteht ja im Weinberg, ne, die Reife. Und ja.
Aber das heißt, Tempranillo ist auch die Traube, die prädestiniert ist für Lagerung, also Flaschen wegzulegen.
In jedem Fall, hochwertige Weine aus Tempranillo sind sehr lagerfähig, entwickeln sich wirklich fantastisch mit der Zeit. Man muss aber, wie gesagt, auch hier nochmal betonen, Tempranillo kann etliche Stile spielen, von saftig und frischen, fruchtbetonten Easy-Drinking-Wein bis hin zu komplexen, ausdrucksstarken und halt eben sehr kräftigen Rotwein.
Hast du also eben gesagt, also du machst die Flasche ja auch im Sommer auf, wenn sie gekühlt ist.
Richtig, vollkommen Absolut. Korrekt.
An den Weinetiketten kann man dann auch immer erkennen, mehr oder minder, wie lange die Tempranillo-Traube, also wie lange der Wein im Holzfass gelagert hat?
Hauptsächlich eigentlich nur in den Regionen Ribera del Duero und Rioja.
Okay.
Da hat das Tradition, dieses Crianza Reserva Gran Reserva, wie gesagt jetzt auch Cosecha.
Ja.
Ein Crianza aus dem spanischen Weinanbaugebiet Rioja zum Beispiel muss mindestens 2 Jahre reifen, davon mindestens 12 Monate im Kleinholzfass und 6 Monate auf der Flasche. Aber wie gesagt, nur Rioja, Ribera del Duero, da ist es eigentlich klassisch, dass man es aufs Etikett schreibt, ja. Und dass die Weine immer noch offiziell darüber definiert werden.
Und Rotwein reift ja grundsätzlich auch immer länger als ein weißer Wein, ne?
Im Holzfass, ja. Also das ist eigentlich noch ein interessanter Fakt. Gerade in Rioja oder auch Ribera del Duero reifen nicht nur die Tempranillos im Holz, sondern halt eben auch die Weißweine und auch die Roséweine. Wobei die Zeit, die die Weine im Holzfass verbringen, ist bei Weißwein und bei Roséwein wesentlich kürzer. Und ja.
Gibt es eigentlich eine Traube, an die du denken musst, wenn du Tempranillo trinkst? Also, oder gibt es irgendeine andere Traube, die Ähnlichkeit hat?
Vielleicht an Sangiovese, weil gerade in so kühleren Jahren entwickelt Tempranillo zusätzlich zu der sehr prägnanten Tanninstruktur auch noch eine sehr präsente Säure, die dann oft Parallelen hat mit Sangiovese. Weil, das muss man schon sagen, Tempranillo hat zwar diese kräftige, diese unglaublich präsente Tanninstruktur. Ich würde jetzt aber nicht sagen von Haus aus, dass Tempranillo der Wein ist, der die meiste Säure hat.
Jetzt nochmal ganz praktisch. Du hast ja gesagt, voller Körper, sehr präsent, kraftvolle Tanninstruktur. Mhm. Du hast erwähnt Kirsche, Brombeere, Pflaume, fast ja. Schon erdig. Zu welchem Essen passt denn das? Das ist ein guter Begleiter, oder?
Ich finde Tempranillo bedingt dadurch, dass es so viele Stile gibt, ist Tempranillo ein unglaublich facettenreicher Speisebegleiter. Kräftigere, gereifte Tempranillo-Weine passen hervorragend zu gegrilltem Lamm, ja, zu Rindfleisch, ja. Zu deftigen Eintöpfen, eigentlich zu den Gerichten, die auch in den typischen Weinanbauregionen gegessen werden. Ja, also die Küche in Ribera del Duero oder auch in Rioja, die ist sehr deftig und rustikal. Und dazu passt Tempranillo hervorragend, einfach weil die Tannine und dann in kühleren Jahren auch die Säure des Weins, dass das Protein und auch das Fett der Speisen einfach richtig gut harmonisieren können. Es ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich habe vor Ort auch sehr viel frittierte Blutwurst gegessen. Also es wurde uns halt einfach immer hingestellt und gefragt. Also viel Käse, viel Schinken, viel frittierte Blutwurst, viel so deftige Innereien und so. Und da brauchst du einfach einen Wein, der dagegen halten kann. Ansonsten bist du echt K.O. nach dem ersten Bissen. Und dann jüngere Tempranillos wiederum. Also so ein Crianza, vielleicht auch noch ein Reserva. Oder ja, einfach so ein einfacher Tischwein. Die funktionieren super mit Pasta, hauptsächlich mit Pasta mit Tomatensauce. Mhm. Dann aber auch zu Pizza, zu einer Pizza Margarita, zu witzigen Tapas, zu Chorizo, Patatas Bravas. Mhm. So Geschichten halt eben, ja. Und natürlich auch noch ein kleiner Geheimtipp, auch hier.
Na?
What grows together. Tempranillo harmoniert natürlich auch hervorragend mit gereiftem Manchego-Käse.
Bam!
Ja, ist natürlich eine unschlagbare Kombination, würde ich jetzt hier mal sagen. Ja, das ist wirklich sehr gut.
Kann ich echt unterstreichen, weil wenn ich auf der Insel bin, auf Mallorca bin.
Auf Malle?
Ja, Malle ist ja nicht so mein Begriff dafür, für die Insel, ne? Aber genau. Und genau das, mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein, ne? Du brauchst eine gute Flasche mit Tempranillo sozusagen.
Leicht gekühlt, wichtig.
Leicht gekühlt.
Gerade so die Crianzas.
Und dann einen guten Manchego, so.
Ja.
Und das bekommt man sehr, sehr einfach, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Manchego und Tempranillo ist so. Bam.
Auch ein bisschen Schinken dabei oder so, ne?
Und dann, da bin ich ja auch so ein bisschen, dann 2, 3 verschiedene Manchego-Käse.
Siehst du wohl.
Oh.
Ja. Trinkst du, das wusste ich jetzt gar nicht, ich habe so viel gelabert jetzt hier über die Rebsorte. Trinkst du gerne Tempranillo?
Ja, genau, also als Begleiter. Mhm. Nicht so, als Solo nicht. Das ist nicht so.
Solo nicht so?
Nö, das okay. ist schon mein. Mhm. Aber wenn ich was dagegen zu setzen habe sozusagen, dann mag ich das richtig gern.
Mhm. Ja, ist eine coole Rebsorte auf jeden Fall. Sehr facettenreich. Sowohl in der Speisebegleitung als auch im Glas.
Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben.
Bitte.
Was zusammenfassend
hast du denn aufgeschrieben,
gesagt, Jonas? Tempranillo ist die meist angebaute rote Rebsorte in Spanien. Wie wir schon gesagt haben, it's all over. Ja. An jeder Ecke wird Tempranillo gepflanzt. Die Rebsorte bringt eine Vielzahl an Stilen mit sich. Also es gibt junge, fruchtbetonte Weine. Du hast Gran Reservas erwähnt. Sehr, sehr komplexe Fläschchen. Und typisch kräftige Tanninstruktur. Oder sehr kräftig, kann man schon sagen. Ne? Aromen habe ich eben nochmal erwähnt. Kirsche, Brombeere, Pflaume. Du hast die erdigen Töne erwähnt.
Ja.
Also sowas wie Tabak.
Ja, und dann vor allen Dingen, wenn der Wein dann auch noch im Holzfass ausgebaut wurde, insbesondere in amerikanischer Eiche, dann haben wir halt so diese charakteristischen
das, Kokos
Noten.
Hast du gesagt.
Ja,
diese Aber das habe ich noch nie. Kokos hat, also Vanille ist ja absolut genau das.
Kokos ist ganz, ganz typisch für amerikanische Eiche. Das ist immer, wenn ich Kokos rieche, dann ist meine erste Frage immer, verwendet ihr französische oder amerikanische Eiche? Und in 99,9% der Fälle sagen dann immer alle ja amerikanische.
Und Eiche und Tempranillo oder Holz und Tempranillo, die haben sich gefunden.
Aber die gehen Hand in Hand. Ja. Man kann wirklich sagen, Tempranillo verlangt, braucht das Holz. Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, es handelt sich dann auch hier oft um eine Erst- oder eine Zweitbelegung, Drittbelegung. Dann werden die Fässer ganz oft ausgewechselt. Und das ist natürlich auch ein riesiges Invest, was die da jedes Jahr, alle paar Jahre wieder tätigen müssen, weil so ein Fass ist natürlich extrem teuer.
Ja, auf jeden Fall ist es eine Traube, die hervorragend reifen kann.
Ja.
Und ist sehr vielseitig, wie wir eben gerade gehört haben, in der Kombination mit Speisen. Also geht viel. Ideal für sehr wuchtige Fleischgerichte.
So deftige Fleischgerichte, Lamminnereien. Ja.
Wir haben noch eine HörerInnenfrage von Lina aus Dortmund.
Die Frage der Woche.
Woran erkenne ich einen hochwertigen Tempranillo?
Finde ich ehrlich gesagt immer schwierig, pauschal zu beantworten. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass hochwertige Tempranillos eine tiefe, rubinrote Farbe haben, also so eine deutliche Brillanz in der Farbe, oft mit einem hellen Rand. Dann die Gerbstoffstruktur sollte ganz klar zu erkennen sein. Wenn da gut gearbeitet wurde, dann haben gute Tempranillos, finde ich, auch immer eine spürbare Säure. Also wir haben auf der einen Seite Tannin, wir haben aber auch Säure. Das verleiht dem Wein natürlich diese Lebendigkeit und Frische. Es sollte also nicht plump sein, nicht fett sein. Und die besten Weine zeigen einfach aus Tannin und aus Säure und auch von den Aromen so eine perfekte Balance und ein langes und ganz wichtig, angenehmes Finish. Also der Abgang ist lang und er ist angenehm. Und ja, im Grunde genommen, hochwertiger Tempranillo, wenn die Flasche leer ist, dann war es super, oder? Also
das ist wohl wahr.
Auf der einen Seite sehr technisch gesprochen. Ja, also wenn ich das jetzt in der Verkostung hätte und ich müsste so einen Wein bewerten, dann wären das so die Eckpfeiler. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn der Wein Bock macht und das Glas leer wird und im besten Fall auch die Flasche, dann weißt du, dass das irgendwie ein Wein war, der funktioniert hat, oder?
Absolut. Ja. Lina, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Und wenn ihr Fragen habt, cheers@edeka.de ist die Adresse. Ihr könnt sie auch hier einfach bei Spotify drunter schreiben. Oder könnt bei Instagram natürlich auch Fragen schicken.
Yes.
Sehr, sehr gerne.
Yes.
Wir fragen euch heute mal hier im Podcast, zu welchen Gerichten ihr am liebsten Tempranillo trinkt. Wir haben ja schon ein paar Folgen.
Frittierte Blutwurst.
Ja, Fritte.
Boah, die ist mir so negativ hängen geblieben. Ey, das war teilweise auch echt so fettig und so.
Blutwurst. Wir haben früher immer den Spaß gemacht und das Wort geröbst. Blutwurst geröbst. Kennst du das?
Nee.
Also Luft reingezogen, dann.
Aber ich kenne einen wunderbaren Song aus der Pfalz, der geht so. Stoß nochmal, uff, mein Schatz, ich riech die Leverwurst. So geht. Damit verabschieden wir uns.
Nein, ja, also. Für den Witz kriegen wir 5 Sterne, oder?
Ja.
Wir freuen uns natürlich über eure Bewertung und freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Immer wieder montags, cheers, mit Lou Schmidt und Nestin Jonas.
Cheers.
Ja.
Ich wollte dir gerade noch, ich hatte mal einen Artikel geschrieben, bevor wir uns hier komplett rauszoomen, und hab nochmal diese klassische Gerichte aus der Region. Hier, Flusskrebse gibt es nämlich in Ribera del Duero auch ganz oft. Und dann gibt es dieses Lechazo, dieses Milchlamm.
Milchlamm
mit Tempranillo, Schafskäse in Tempranillo, also Dings. Und dann gefüllte und gebratene Pilze mit Ei, ist auch ganz typisch für die Region. Und ja, okay. Ja.
Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, guck mal hier. So muss ich arbeiten. Ja, gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.